Die wichtigste Wahl unseres Lebens, sagt Elon Musk auf einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump. Die anderen würden die Redefreiheit und das Recht auf Waffenbesitz wegnehmen. Und jetzt kommt er zu Kalifornien, wo er mal gelebt hat. Kalifornien habe ein Gesetz verabschiedet, das den Ausweis beim Wählen verbietet. Das findet sein Publikum hörbar nicht gut, stimmt allerdings nur so halb. In Kalifornien muss man bei der Registrierung zur Wahl den Ausweis durchaus vorlegen und danach im Wahllokal nicht mehr. Dort nennt man seine Daten mündlich. Ähnlich wie in 13 anderen US-Bundesstaaten.
President Trump must win to preserve democracy in America.
Mit diesem Wahlkampfauftritt für Donald Trump wollen wir uns aber gar nicht weiter beschäftigen. Es zeigt nur ein Beispiel, wie der reichste Mensch der Welt, der Tech-Milliardär Elon Musk, sich von Kalifornien, von den Demokraten entfernt hat und nun seine Homebase ins republikanisch regierte Texas verlagert hat, inklusive seiner Unternehmen. Und er ist nicht allein.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo, und wir schauen uns heute an, wie Texas den neuen Bürger aufnimmt, inklusive seiner Firmen. Und dafür war Johannes Streeck in Texas unterwegs. Er lebt eigentlich in New Mexico, ist uns von dort jetzt zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Johannes, und du bist dann die lange Tour bis zur Starbase von Elon Musk im äußersten Süden von Texas gefahren, ans Meer.
Ich bin jetzt hier am Boca Chica Beach. Das ist der Punkt, wo der Rio Grande Fluss und der Atlantische Ozean sich an der südlichsten Spitze von Texas treffen. Es ist eine ziemlich einzigartige Umgebung. Das Klima ist eigentlich subtropisch. Die Landschaft wechselt zwischen Feuchtgebieten und Dünenlandschaften. Es ist ein wichtiger Punkt für Zugvögel und diese großen Edelstahlraketen und die Startplattform, von der sie dann losgestartet werden, die sticht aus dieser Landschaft ziemlich raus.
Und man hört auch jetzt im Hintergrund, da dröhnt diese Starbase, dieser Weltraumbahnhof von SpaceX, weil man da einen Kompressor hört. Dort tüfteln die Leute gerade an der größten Rakete der Welt, die nochmal größer ist als die damalige Saturn-V-Rakete, mit der die NASA zum Mond geflogen ist. Das Ziel von Musk ist ja, eine Rakete zu bauen, die eben zum Mars fliegen kann. Und da gibt es durchaus einige Fans, die da eben gerne mal zuschauen.
Das ist Calvin Werle. Er ist oft am Boca Chica Beach anzutreffen. Er hat einen kleinen Pickup-Truck, den er zu einer inoffiziellen Anlaufstelle für SpaceX-Fans wie ihn umfunktioniert hat. Und wir haben ein bisschen über die Starbase gesprochen. Man hört hier, Calvin Werle nennt die Starbase selbst einen etwas trostlosen Ort. Er lacht dabei, aber er trägt ein SpaceX-Shirt und ist ziemlich eindeutig ein großer Fan der Firma und das, was sie hier tut. Persönlich wirkt er ein bisschen traurig. Er erzählt schnell von seiner Trennung und dass er das Sorgerecht für seine Tochter nicht mehr hat. Auf seinem Pickup-Truck steht hinten Erdväter wieder und das ist für ihn ein ziemlich großes Thema neben den Raketen.
I didn't know anything about rockets until we came here.
Ich wusste nichts über Raketen, bis wir hergekommen sind. Ich denke jetzt, dass wir technologisch bereit sind, zum Mars zu fliegen. Aber ich glaube nicht, dass wir sozial bereit dazu sind.
Ich habe mit Werle auch über die Bedenken von Umweltschützern gesprochen. Schließlich liegt die Starbase inmitten von zwei großen Naturschutzgebieten und ist ein ökologisch sehr sensibles Gebiet. Calvin ist aber ein Mensch, der sich da ziemlich stark auf der Seite des Fortschritts sieht und meinte, dass, wenn notwendig, Elon Musk halt eben einfach eine andere Landparzelle etwas weiter im Inland kaufen würde, um dort die gleichen Tests weiterzumachen.
If Elon Musk gets defeated by the environmentalist, there's ground out here on Boca Chica, there's private ground all around here, it will develop.
Er glaubt also an Elon Musk, höre ich da raus, und an dessen Weltraumunternehmen. Das ist ja nicht das Einzige, was Musk aus Kalifornien mitgebracht hat nach Texas. Was gehört noch dazu?
Da gehört noch einiges dazu. Es ist eigentlich Teil von einem größeren Exodus von Musk-Firmen, die von Kalifornien nach Texas ziehen. 2020 hat Tesla, der Autohersteller, der den Anfang gemacht, als Elon Musk die Corona-Einschränkungen in Kalifornien als faschistisch beschrieben hat. X, der Social-Media-Konzern, der lange als Twitter bekannt war, den Elon Musk im April 2022 gekauft hat, ist nach Aussagen von Musk jetzt wegen neuen Gesetzen zur Selbstbestimmung von Transpersonen und minderjährigen Transpersonen in Kalifornien nach Texas gezogen. Wesentlich bei diesem Umzug ist sicherlich der Umstand, dass in Texas einfach das Steuerregime sehr viel lascher ist. Es gibt zum Beispiel keine Steuern auf persönliches Einkommen. Dazu kommt, dass Arbeitsrecht und Umweltschutz etwas lascher gestaltet sind.
Und das führt dazu, dass auch Musks E-Autos inzwischen in Texas gebaut werden, und zwar massenhaft. Du hast dir mal die Gigafabrik dort angeschaut.
Die Gigafactory liegt in Del Valle bei Austin. Es ist jetzt schon das zweitgrößte Gebäude der Welt. Tesla kann laut eigenen Angaben bis zu 375.000 Autos pro Jahr hier produzieren. Unter anderem auch der Cybertruck, der in diesem Jahr rausgekommen ist. Die Gigafactory wird gerade erweitert. Wir hören hier die Baumaßnahmen aus dem anliegenden Wohngebiet.
Viel dichter als bis zum Bauzaun bist du ja dann auch nicht mehr rangekommen an die Musk-Firmen. Interviews gab es nicht. Dann bleiben wir mal bei den Zahlen. Was hat dieser Umzug zum Beispiel eben von Tesla Texas gebracht und was musste Texas da auch dafür geben?
Hier müssen wir uns leider eher an vagen Zahlen orientieren. Ich kann zum Beispiel sagen, dass die Gigafactory in Austin um die 23.000 Personen anstellt. Wir wissen, dass die Gigafactory alleine Steuererlasse des Bundesstaates in der Höhe von rund 64 Millionen Dollar bekommen hat. In Del Valle, der angrenzenden Wohngegend der Gigafactory, ist äußerst relevant die Grundstücksteuer, die Tesla für die Nutzung des Geländes zahlt, da Grundstücksteuern in Texas wesentlich für die Finanzierung des öffentlichen Schulwesens zuständig sind. Hier ist es eben auch schwer herauszufinden, genau wie viel von Tesla abgegeben wird. Klar ist aber, dass es auch in Del Valle mit vom Schuldistrikt eine Eingrenzung der zu zahlenden Steuern gegeben hat. Das war quasi eine Maßnahme, um Tesla in den Ort zu locken. Und wichtig dabei ist auch zu wissen, dass viele der Abmachungen über Arbeitsstellen oder Abgaben an die lokalen Gemeinden zwischen den Elon Musk-Firmen und dem Bundesstaat Texas auf sogenannten Good Faith Agreements beruhen. Das sind quasi Abmachungen auf Vertrauensbasis, in denen es weniger um bestimmte Vertragspunkte gibt, die von der Firma erreicht werden müssen. Ich wollte noch ein wenig mehr über diese Kooperation zwischen lokalen Gemeinden und den Elon Musk-Firmen wissen und bin deshalb nach McGregor gefahren. Das ist eine Kleinstadt zwischen Austin und Dallas. Dort arbeitet Andrew Smith bei der Handelskammer des Ortes.
My role here is I'm the Executive Director for the Economic Development Corporation.
Smith kümmert sich um die ansässigen Unternehmen und dazu gehört eben auch SpaceX. Auf einem Industriegelände etwas außerhalb von McGregor werden die Raketenantriebe der Firma getestet.
The industrial park actually started as an ordnance plant.
Der Industriepark begann als Munitionsfabrik. Im Dezember 1941 griff Japan die USA an. Im Februar des folgenden Jahres kam das Verteidigungsministerium nach McGregor und kaufte hier über 7000 Hektar Land, hier in Zentral-Texas.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Gelände mal von der Armee, mal von der Luftwaffe und mal von der Marine genutzt. Andrew Smith erzählt, dass Elon Musk laut einer Legende mal über den Ort rübergeflogen ist, dabei die große Testplattform der US-Raketen gesehen hat und dann prompt entschieden hat, dass eben auch SpaceX hier seine Antriebe testen lassen soll. Elon Musk findet Andrew Smith sympathisch.
He's been a pretty staunch advocate for the freedom of speech.
Er ist ein Verfechter des Rechts auf Meinungsfreiheit und dieses Recht ist für Amerikaner heilig. Es gibt aber auch eine Bewegung in diesem Land, die den Menschen sagen will, was sie sagen sollen und was nicht. In Wirklichkeit geht es aber darum, Meinungen zu verbieten, die nicht mit deren übereinstimmen. So wurde Amerika aber nicht gegründet.
Das waren jetzt die Stimmen, die Elon Musk und auch seinen Unternehmen positiv gegenüber gestimmt sind, würde ich sagen. Welche Kritiker gibt es denn in Texas von Musk?
Da gibt es so einige. Ich würde mal mit Richard Franklin anfangen.
Okay, see you next week. Okay, you guys be safe.
Hier hören wir Richard Franklin, wie er sich morgens im Café in Austin mit Freunden trifft. Franklin war lange Demokrat und in verschiedenen Rollen in der Partei unterwegs. Mittlerweile findet er sie nicht mehr progressiv genug. Franklin ist Anwohner in Dale Valley, er wohnt also relativ nahe der Gigafactory, mittlerweile schon seit 30 Jahren. Er hat in der Gegend seine Kinder großgezogen. Anfangs hat er das Werk auch begrüßt, er wollte also, dass die Gigafactory nach Dale Valley kommt. Hier erzählt er ein bisschen, warum das so ist.
In der Nachbarschaft, in der ich lebe, wohnen rund 25.000 Menschen auf engem Raum. Wir hatten keine Gesundheitsversorgung, keinen richtigen Supermarkt. Der Verkehr war schrecklich. Es gab Probleme mit Umweltverschmutzungen. Nennen Sie ein Problem, das eine wirtschaftlich benachteiligte Gegend haben würde, und wir hatten es. Unsere Kalkulation damals bezog sich auf die örtlichen Schulen, denn die brauchten Geld. Und wir haben uns gefragt, wenn das Gelände, was Elon Musk damals bekommen sollte, uns $50,000 an Steuern pro Jahr einbringt, was könnte er uns bringen an Steuern für die Gemeinschaft?
Hier haben wir eben wieder das Thema mit den Grundstücksteuern und der öffentlichen Bildung. In Texas ist es so, dass die öffentlichen Schulen durch die Grundstücksteuern der umliegenden Wohnhäuser und Gewerbe finanziert werden. Das bedeutet eben, dass auch wirtschaftlich abgehängte Gegenden tendenziell weniger Mittel für ihre Bildung zur Verfügung bekommen, als diese, in denen die Häuser viel wert sind, die Gewerbe viele Steuern abwerfen und die tendenziell eben wohlhabender sind. Hier beschreibt er jetzt noch den Versuch des Landkreises herauszufinden, ob sich Tesla tatsächlich an die Vereinbarung gehalten hat zu Arbeitsstellen für Personen aus der Lokalbevölkerung.
Wir haben mit dem Landkreis gesprochen und die haben uns das Gleiche gesagt, was ich Ihnen jetzt sage. Der Landkreis hat auch keinen Kontakt mit Tesla. Und ich weiß nicht, ob sie gewillt sind, die Firma dazu zu zwingen, sich an ihre Abmachungen zu halten. Besonders wenn es darum geht, ob die Vereinbarungen über Arbeitsplätze eingehalten werden. Es gab auch noch andere Abmachungen zu Investitionen in die Gemeinde, aber auch da wissen wir nicht, ob diese eingehalten werden.
Sehr ähnliche Dinge höre ich auch von Becca Hinojosa aus dem Rio Grande Valley. Das ist die Heimat der Starbase. Die Aktivistin engagiert sich seit Jahren für Environmental Justice, also einen Umweltschutz, der soziale und ethnische Gefälle mit einbezieht. Das Rio Grande Valley ist ein Schauplatz von mehreren Kämpfen, wie Hinojosa beschreibt. Über 90% der Bevölkerung sind Latino und die Region gilt als stark wirtschaftlich abgehängt.
Yeah, I mean, the Rio Grande Valley is on the front lines of US-Mexico border militarization.
Das Rio Grande Tal ist an der vordersten Front der Militarisierung der US-mexikanischen Grenze. Es liegt am Golf von Mexiko und ist ein Standort, an dem die Öl- und Gasindustrie viel ausbaut. Und dazu kommt noch Elon Musks SpaceX-Basis. Es ist eine einzigartige und wunderschöne Gegend. Hier befinden sich sehr spezielle Ökosysteme, die es nirgendwo anders gibt. Außerdem ist das Tal die Heimat der Carrizo-Comecrudo von Texas. Das sind die ersten Einwohner in dieser Gegend. Die Menschen hier wehren sich schon ihr ganzes Leben gegen Kolonisierung und Ungerechtigkeit. Weil wir eine arme, braune und indigene Gemeinde sind, werden wir von großen Industrien ausgenutzt.
Also, neben der Intransparenz, von der wir gehört haben, die alle Musk-Unternehmen offenbar aufweisen, gibt es auch Kritiker unter den Indigenen in Texas. Und da hast du noch einen getroffen.
Christopher Basadu ist Akademiker und gehört zu den Eshtokna oder Carrizo Comecrudo, der indigenen Stamm, der aus der Gegend um den Boca Chica herkommt. Mit ihm fahre ich hier gerade zur heiligen Flussmündung. Hier beschreibt er den Start der Super Heavy-Rakete von SpaceX und wie dieser ihn aus dem Schlaf gerissen hat und ihm richtig Angst gemacht hat. Auf dem Weg zum Strand mussten wir an einer Grenzkontrolle vorbei und auch der Strand selbst wird relativ stark vom amerikanischen Grenzschutz gesichert. Für Basadu ist das Ganze ein wenig absurd, schließlich gehört er zu einer indigenen Gruppe, die schon lange vor der Existenz der USA und Mexiko hier lebte.
That's like our origin point. That's where creator made first woman.
Das ist unser Ursprungsort, wo der Schöpfer die erste Frau gemacht hat, die Mutter aller Menschen oder zumindest aller Menschen hier in der Region. Das ist zumindest die kurze übersetzte Version der Geschichte, nicht die heilige, zeremonielle Ausführung. Die Flussmündung ist ein Punkt der Schöpfung. Wie könnte also jemand auf die Idee kommen, dass dieser Ort für uns nicht wichtig ist oder dass wir kein Problem damit hätten, wenn er geopfert wird? Und das ist genau das, was jetzt passiert, und zwar durch den reichsten Kolonialisten der Welt. Er kommt nicht von hier.
He's not native, he's not indigenous.
Er ist kein Indigener. Er wurde sehr privilegiert in einem Kolonialstaat erzogen, ein Kind der Apartheid. Und deshalb sind auch die Geschichten von indigenen Menschen ihm vollkommen egal.
Histories of native people and indigenous people are irrelevant to him.
Wen meint denn Christopher Basaldu hier?
Er meint Elon Musk.
Das kann man sich denken, aber ich vermute mal, er wird sich von denen und auch von Aktivisten und Anwohnern die Fragen haben nicht abhalten lassen von seinen Unternehmungen, oder?
Nein, nicht wirklich. Aber es gibt zum Beispiel Leute wie Bill Bunch, ein örtlicher Anwalt, der sich seit 30 Jahren für die natürlichen Gewässer der Region einsetzt. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Texas wirklich ein Boom-Bundesstaat ist. Besonders die Region um Austin wächst immens schnell, aber auch der Bundesstaat als Ganzes. Für Bill Bunch sind eben auch die ökologischen Grenzen dieses Wachstums ziemlich relevant. Allen voran ist da der Wassermangel und natürlich auch der Klimawandel, der sich auch in Texas immer mehr auswirkt. Im letzten Jahr wurde auch auf das Drängen von den Musk-Firmen ein Gesetz verabschiedet, das nochmal wesentliche Änderungen im Umweltschutz oder im Naturschutz um Austin herum aufwirft. Und darüber spricht er hier.
Yes, it's a bill the legislature passed.
Es handelt sich um ein Gesetz, das die Regierung von Texas während ihrer letzten Sitzung verabschiedet hat. Es erlaubt Grundstücksbesitzern, sich der Aufsicht von Städten zu entziehen. Das tun jetzt viele, wenn sie vorhaben zu bauen. Sie fallen dann unter die Aufsicht der Landkreise. Und die haben in den meisten Fällen sehr viel laschere Regeln, wenn es darum geht, was gebaut werden darf.
Die Firmen von Elon Musk können also in Texas durchaus Gesetzeslagen beeinflussen, und wir haben auch über die mangelnde Transparenz und Kommunikation nicht nur gegenüber Journalisten gehört. Johannes, jetzt müssen wir aber auch aufklären, dass du ja selbst aus Texas kommst, beziehungsweise da groß geworden bist, inzwischen weggezogen bist nach New Mexico, nach nebenan. Warum?
Genau, ich bin sogar in Austin aufgewachsen und dort hat sich über die Jahre halt relativ viel gewandelt. Vor ein, zwei Jahrzehnten war die Stadt eigentlich noch bekannt als kleiner linker und etwas schläfriger Fleck in der Mitte des Bundesstaates. Es gab eine große Musikszene, viele Leute sind hierher gekommen, um Musik zu machen oder sich anderweitig kreativ zu betätigen, und die Stadt war eben auch sehr günstig. Mit der Zeit hat sich das geändert, die Stadtpolitik hat sich sehr stark den großen Tech-Unternehmen zugewandelt und damit sind neue demografische Realitäten eingetreten. Das heißt an erster Linie eben, dass die Lebenskosten enorm gestiegen sind, günstige Mieten sind mittlerweile sehr schwierig zu kriegen. Die Musik- und Kunstszene ist damit auch kleiner geworden, weil sich einfach eben weniger Leute diesen Lifestyle leisten können. Und ich habe sicherlich auch dazu gehört, also die Lebenskosten, der Verkehr, die schlechtere Luftqualität, das mangelnde Wasser, das waren auch alles Faktoren, die mich dazu irgendwann bewegt haben, nach New Mexico zu ziehen, wo es eben ein bisschen günstiger ist und es vor allen Dingen auch sehr viel mehr öffentliches Land gibt, also die Möglichkeit, wandern und campen zu gehen, die sind hier einfach sehr viel größer als in Texas, wo eben über 95% des Bundesstaates in privater Hand sind.
Also die neue große Freiheit gibt's in New Mexico, können wir hier verkünden. Vielen Dank, Johannes Streeck.
Danke dir.
Wir kommen jetzt auf die Wanderungsbewegung von Kalifornien nach Texas zurück, denn es gibt ja nicht nur Elon Musk und seine Firmen, auch Joe Rogan, der vermutlich erfolgreichste Podcaster der Welt, ist inzwischen nach Texas gezogen aus Kalifornien. Deswegen wollen wir fragen, läuft da irgendwas falsch im Golden State? Und melden uns jetzt bei unserem Korrespondenten in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer. Hallo.
Hallo.
Gibt es denn eine größere Abwanderungsbewegung von Kalifornien nach Texas?
Also es ist schon so, dass es eine Abwanderung gibt und das sind gar nicht so wenige Leute. Das sind 500.000 Menschen gewesen jetzt in den letzten Jahren. Das ist gemessen daran, wie viele Menschen in Kalifornien leben. Nicht so viel, es leben nämlich fast 40 Millionen hier, aber es ist schon eine große Zahl. Also manche Städte in Deutschland sind ungefähr 500.000 Leute groß. Also ja, es gibt eine Abwanderung und die ist gar nicht so klein. Losgegangen ist das vor allem während Corona, da gab es verschiedene Gründe dafür. Ein Grund war zum Beispiel, dass die Büros halt nicht mehr voll waren und dass die Leute gesagt haben, okay, hier in Kalifornien ist es sehr teuer, wir könnten eigentlich woanders leben und dann von dort aus arbeiten. Und das haben zum Beispiel sehr viele gemacht.
Und welche Rolle spielen so Faktoren wie Wohnkosten oder auch, was Republikaner ja oft bemängeln, so eine gewisse Ideologie, die in dem demokratisch regierten Bundesstaat Kalifornien eine Rolle spiele?
Ja, also das hat für Elon Musk zum Beispiel eine Rolle gespielt. Der findet das ja alles hier völlig überreguliert. Der fand, während Corona müssten seine Fabriken auch weiter offen bleiben. Und er sagt, Kalifornien ist so ein völlig wokes Konstrukt. Das gefällt ihm nicht. Da will er kein Business haben und da will er nicht leben. Natürlich hat er hier immer noch Startplätze für SpaceX, aber trotzdem, er ist aus genau diesen politischen Gründen vor allem gegangen. Und es gibt natürlich hier in Kalifornien nicht nur Leute, die die Demokraten wählen, sondern es gibt auch Leute, die Republikaner wählen. Und einige von denen werden sicherlich auch sagen, ah, jetzt wird es uns hier alles zu viel und wir gehen. Auf der anderen Seite gibt es ganze Regionen hier in Kalifornien, die mehr oder minder fest in republikanischer Hand gehen sind, wo es also aus der Sicht keinen Grund gibt, aus dem Staat rauszugehen. Der Hauptgrund ist tatsächlich, du hast es erwähnt, die Wohnungskosten, das Wohnen hier ist wahnsinnig teuer, sowohl Eigentum als auch Miete. Und das ist das riesige Problem, warum jeder, der hier irgendwie aus der Wohnung raus muss, versucht es irgendwo anders hinzugehen, wo es günstiger ist.
Und tut das dem Bundesstaat jetzt weh? Du hast gesagt, 500.000 Leute sind jetzt eben in den letzten Jahren abgewandert nach Texas, damit ja auch Arbeitsplätze, Unternehmer etc. Ist das ein Problem für diesen Bundesstaat?
Das ist nicht wirklich ein Problem. Also zum einen sind, wie gesagt, relativ viele aus dem Tech-Business erstmal in die Nachbarstaaten gewandert, zum Teil sicherlich auch bis nach Texas. Das ist so, dass viele von den Tech-Industrien jetzt aber ja die Leute wieder zurückholen in die Büros und dementsprechend, kotzen natürlich viele, die umgezogen sind und die jetzt eigentlich wieder zurück müssten oder den Job wechseln müssen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt durchaus auch immer noch Leute, die Kalifornien für ein Traumziel halten. Und Los Angeles zum Beispiel hat den Trend gerade wieder umgekehrt, dass die Zuwanderung gerade wieder größer als die Abwanderung.
Okay, du hast gerade schon erwähnt, für viele war ja oder ist vielleicht immer noch dieser Bundesstaat sowas wie ein Sehnsuchtsort. Also wir kennen das von den Hippies von früher. Ja, und mehrheitlich, habe ich schon erwähnt, wird er eben von den Demokraten regiert seit vielen Jahren. Es gibt auch dieses Stadt-Land-Gefälle politisch gesehen. Aber du als ausländischer Journalist, hast du diese Enge, die beklagt wird, eben vor allen Dingen von Republikanern wie Elon Musk, auch gesehen, zunehmend in den vergangenen Jahren? Oder ist das eine sehr amerikanische Sicht auf die Politik und auf Freedom of Speech etc.?
Also ehrlich gesagt, im Alltag erlebe ich das nicht unbedingt. In der Gesetzgebung oder im Veröffentlichten merkt man das schon gelegentlich. Es werden halt viele Sachen gemacht, die sehr progressiv sind und die eher konservativ geprägten Menschen vielleicht nicht so gut gefallen. Und manche Sachen gefallen vielleicht auch Leuten nicht unbedingt, die sich eher der Mitte oder den Linken zurechnen. Also Beispiel Kleinkriminalität, Ladendiebstahl bis zu einer Höhe von, lass mich nicht lügen, also etwas über $900, wird nicht mehr als Straftat verfolgt und in manchen Städten. Und das ist für viele wirklich Kapitulation vor der Kriminalität oder das Problem mit der Obdachlosigkeit, was halt einfach auch nicht in den Griff zu kriegen ist offensichtlich. Auch da haben wir wieder das Wohnungsproblem, was natürlich durchscheint, dass die Wohnungen viel zu teuer sind, vor allem günstiger Wohnraum viel zu wenig ist und der kann auch nicht geschaffen werden oder wird jedenfalls nicht geschaffen. Und das nehmen schon viele Menschen wahr. Genauso wie gesagt, bestimmte progressive Gesetzgebung, die vielleicht nicht jeder wirklich toll findet.
Sagt Reinhard Spiegelhauer in Los Angeles. Vielen Dank.
Gerne.
Gerne. 75 Millionen US-Dollar hat Elon Musk in den vergangenen 3 Monaten gespendet für den Wahlkampf von Donald Trump. Ob die Schulen und die Gemeinden, die wir heute gehört haben, ähnlich profitieren von seinem Reichtum, das darf bezweifelt werden, zumindest nach dem, was wir heute gehört haben. Und in der nächsten Folge der Weltzeit schauen wir nach Georgien. Dort wird noch vor den USA gewählt. Auch da geht es um einen Milliardär, der Richtung Russland strebt. Ich bin André Zanto, freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin.